ich euch eine Art spirituelle Technik mitgeben, die euch helfen kann, auf die spirituelle Ebene zu kommen. Eine Ebene, wo man Gott wahrnehmen kann, wo man sich selber wahrnehmen kann und wo man auch die Welt als Schöpfung des Höchsten erkennen kann. Vor einem Jahr habe ich mich für längere Zeit in Indien aufgehalten. Dieses Jahr war ich nur für 3 Wochen da. Aber letztes Jahr war ich unter anderem auch für längere Zeit in Bombay. Ich glaube für 1,5 Monate insgesamt. Und wurde dort von der Times of India interviewt. Die Times of India hatte eine interessante Sparte, die sie als Under the Banyan Tree bezeichnet, unter dem Banyanbaum. Und dort sind immer so verschiedene Sadhus und spirituelle Menschen, die versuchen, ihre Lebenstipps für die hektischen Inder zu geben. Da wurde mir eine Frage gestellt. Warum gehen Sie als Westler nach Indien zu den heiligen Orten wie Vrindavan? Warum bleiben Sie nicht im Westen und praktizieren dort spirituelles Leben? Und ich gab die Antwort, dass in den Dharmas, oder auch Tirthas genannt, den heiligen Orten in Indien, eine ganz besondere spirituelle Kraft ist, welche jeder, der dorthin kommt, erfahren kann. Ich gab das Beispiel von einem Stein. Wenn man einen Stein nimmt und den Stein in einen See taucht, wird der Stein mit Sicherheit vom Wasser beeinflusst werden. Er wird nass. So wird es auch jedem geben, der einen heiligen Dharm aufsucht, also einen heiligen Ort aufsucht. Ob er wissentlich das tut oder unwissentlich, wie zum Beispiel als Tourist, der einfach nur auf einer gescharterten Indienreise zufällig in einem heiligen Ort vorbeikommt. Also jeder, der dorthin kommt, ob bewusst oder unbewusst, wird von dieser spirituellen Kraft, die im heiligen Ort gegenwärtig ist, erhoben werden. Und es ist interessant, dass diese spirituelle Kraft genau die Kraft ist, die wir als Spiritualität bezeichnen. Energie oder Kraft hat meistens 2 Pole in dieser Welt, Minus und Plus. So hat auch die spirituelle Energie 2, wenn ihr so wollt, Flussarten oder 2 Effekte oder 2 Kräfte, ist besser. Die eine Kraft heißt Palaka Shakti und die zweite Talaka Shakti. Wir wollen einmal mit der zweiten Kraft anfangen. Talaka Shakti ist das, was einen Menschen befreit. Wenn jemand zum Beispiel Schwierigkeiten hat, damit das Rauchen aufzugeben, obwohl er irgendwie verspürt, dass es nicht gut ist für die Gesundheit, dann wird die Talaka Shakti ihm die Kraft geben, Nein zu sagen zum Nikotin. Ja, es wird also eine Kraft sein, die einen Menschen befreit. Talaka Shakti oder die Kraft, die Befreiung verleiht, befreit uns konkret von unserem Karma. Das heißt, dem, was noch kommt in unserem Leben und auch dem, was schon gekommen ist, was uns bereits beeinflusst, wie unser Körper, der eine Manifestation unseres Karmas ist. Talaka gibt einem so ein angenehmes, befreites Gefühl, was nötig ist, um einen Neuanfang zu machen im spirituellen Leben. Und das wartet auf einen, wenn man zu einem heiligen Darm, zu einem heiligen Ort geht. Und die zweite Kraft, die auf jemanden wartet, der mit einer echten spirituellen, einem echten spirituellen Phänomen in Kontakt kommt, ist die Paraka Shakti. Paraka heißt, dass das, was uns anzieht, was uns aus unserer trüben Faulheit, aus unserer dieser lähmenden Vergessenheit, die wir haben von spirituellen Dingen, hervorruft und anzieht, fast magnetisch anzieht, zu der Herrlichkeit Gottes und der Herrlichkeit Krishnas. Diese beiden Kräfte brauchen wir in der materiellen Welt, wir, die wir zwischen Schatten und Licht herumgehen, zwischen unseren eigenen Schwächen und unseren spirituellen Sehnsüchten. Wir brauchen die Kraft, die uns Befreiung gibt, die uns losschneidet von unseren zwanghaften Verstrickungen, und wir brauchen die Kraft, die uns anzieht, magnetisch anzieht, dynamisch anzieht zur übernatürlichen Schönheit und Süße Gottes. Diese Taraka und Paraka Shaktis sind in einem heiligen Ort zu finden und auch dort zu finden, wo eine spirituelle Atmosphäre aufgebaut wird. Ich glaube, unsere Tänzerinnen waren heute irgendwie von Krishna besonders ermächtigt. Sie haben eine sehr schöne spirituelle Atmosphäre aufgebaut. Das ist mir wirklich aufgefallen. Heute war Krishnas Mercy besonders bei euch da. Ja, oder wenn man... Ich war jetzt vor, wie ich schon sagte, ich bin erst ein paar Tage aus dem heiligen Ort Vrindavan zurück und möchte euch drei Erfahrungen schildern, die darauf hindeuten, dass es uns möglich gewesen war, mit diesen beiden Kräften in Kontakt zu kommen. Ich möchte dann weiter sagen, wie wir im Westen diese spirituellen Kräfte kontaktieren können, sodass wir vielleicht ähnliche Erfahrungen machen wie die, die ich euch gleich erzählen möchte. Ich bin immer noch sehr unter dem Einfluss dieser Erfahrung. Wenn ich aufstehe oder aufwache in der Nacht, dann schnellt meine Hand zu meinem Moskito, zu dem Moskitonetz, um es zu öffnen. Ich merke, ach, ich habe gar kein Moskitonetz. Das heißt, ich bin im Westen. In Indien habe ich immer ein Moskitonetz. Und wenn ich also in der Nacht aufwache und es ist kein Moskitonetz da, dann weiß ich, ich bin nicht in Indien. Ich habe mich zuerst an einem heiligen Ort aufgehalten, in Vrindavan. Also Vrindavan ist der größere Bereich und da gibt es einen Ort Radhakund und Syamakund. Beim Radhakund und Syamakund hat man vor 2 Jahren einen kleinen Jungen gefunden, der seinen Eltern sagte, eigentlich seid ihr nicht meine Eltern. Das muss sehr wehtun, wenn man ein Vater oder eine Mutter ist, wenn die Kinder eines Tages zu einem kommen und sagen, Daddy, Mami, ihr seid nicht meine Eltern. Das muss wehtun. Also ich bin kein Elternpaar, aber ich könnte mir vorstellen, Chandrawali, wenn deine experimentierenden, pubertierenden jungen Mädchen dir das sagen würden, ich das auch noch. So, fragte dann den Jungen, wer seine Eltern sind im Dorf Radhakund, und er sprach von einem Elternpaar in Chizoli, das ist ein kleines Dorf in Vashana. Er erzählte dann, wie er ums Leben gekommen war in seinem letzten Leben. Er sagte, ich bin ich glaube, es war von einem wilden, stürmischen Bullen, der aus seinem Mittagsschlaf unwirsch geweckt worden war, war überrannt worden. Und er sprach also von Details, die sich bei seinem Tode ereignet hatten, aber auch von Details seiner ehemaligen Familie in in der Nähe von Vashana. Und dieser Junge war noch nie aus Radhakund rausgegangen. Er war als kleines Baby von seiner enthusiastischen Mutter auf dem Arm um den Govardhanberg getragen worden. Das ist direkt beim Radhakund. Aber er war nie nach Vashana gegangen. Er erzählte aber von Details und Details und Details und Details, bis schließlich die Leute vom Radhakund sagten, wir machen die Probe aufs Exempel, wir laden die Eltern aus seinem letzten Leben ein und mal sehen, ob die sich wiedererkennen und mal sehen, ob sie das bestätigen können, was der Kleine sagt. Ich möchte diese Geschichte kurz erzählen, man kann sie auch lang und ausführlich darstellen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf es ankommt. Das ganze Dorf Radhakund war versammelt. Der Panchayat war da, das sind die Dorfobersten oder die Dorfregierenden, und das wurde dann ein Wiedersehensfest gemacht. Die Eltern aus Vashana, das Ehepaar, war zuerst recht skeptisch, aber dann erkannte sie anhand von bestimmten Details, die der kleine Junge erinnerte, dass dieser Sohn wohl ihr eigener Sohn gewesen ist, und erkannte ihn als Sohn an. In Indien und gerade am Radhakund habe ich diesen Jungen dann getroffen. Ich habe einen Freund gebeten, mich zu diesem Jungen zu bringen. Ich habe ihn gefragt, sag mal, also durch einen Dolmetscher, wie fühlst du dich jetzt, bist du in einem neuen Körper? Wie fühlst du dich in Bezug zu deinem letzten Leben und was fühlst du als Lebensaufgabe in dem jetzigen Leben? Und der Junge sagte mir sehr klar, Maharaj, Swamiji, ich habe eins verstanden, ich bin eine ewige spirituelle Seele, eine Dienerin, sagte er, von Srimati Radharani, ich gehöre zu Radharani. Und ich möchte einfach nur eines, zurückzugehen in mein ursprüngliches Zuhause. Das sind Leute, die man in Indien trifft. Viele Menschen. Das war jetzt ein besonders auffallendes Beispiel. Aber viele Leute, die ich getroffen habe in Indien, haben dieses Verständnis von der spirituellen Welt, die sie als ihr letztendliches Ziel ansehen. Ein anderer, Krishnadas Babaji, wurde einmal von meinem Freund aufgesucht. Der Freund kam in den Ashram und suchte nach dem Ashram-Leader, dem Tempelführer, der Gastgeber von Krishnadas Babaji war. Aber der Gastgeber war nicht da. Der Madhava Maharaj war nirgends aufzufinden. Stattdessen waren überall weinende Schüler. Also mein Freund fragte dann schließlich den Krishnadas Babaji, einen sehr bedeutenden Heiligen, wo ist Madhava Maharaj? Krishnadas Babaji zeigte auf einen Erdhügel, lachte, ein herzliches Lachen, nicht ein neurotisches Lachen, und sagte, er ist zurück nach Hause gegangen. Er ist in die spirituelle Welt gegangen. Und die hier sind alle ein bisschen mental, weil es seine Schüler sind, die noch nicht ausgelernt haben anscheinend. Aber wir werden diese Nacht ein Fest feiern. Wir werden den heiligen Namen singen von morgens bis abends. Von die Nacht hindurch und den Morgen. Dies, ja auch erlebt habe, ist, ich kam zum Nityananda-Beitag, ein Ort in Radhakund, und sah dort eine schwarze Hündin, die mir auffiel. Als der Priester dann auf dem Altar die Glocke klingelte, kam die Hündin, setzte sich direkt vor den Altar hin und heulte. Aber als ich genau hinhörte, merkte ich, dass sie ein Lied sang. Nämlich das zeremonielle Aratik-Lied. ist ja die Hunde. Das war besonders. Dann traf ich am Abend meinen Freund Mahanidhi Maharaj und sagte, du, ich war da in diesem Nityananda-Tempel und habe was Besonderes erlebt. Er sagte, hast du die schwarze Hündin gesehen? Ja, wie gesagt, das war eine schwarze Hündin. Die hat gesungen. Zwar nicht so super elegant, aber wie Lakshmi. Wie heißt diese indische Künstlerin? Subbalakshmi. Aber sie hat gesungen. Ja, sagte Mahanidhi Maharaj, ich muss dir was erzählen. Ich habe was erlebt mit der Hündin. Ich ging einmal hin zum Tempel mit den ganzen Pilgern, als plötzlich neben mir ein Hund aufheulte. Und als ich schaute, mich umdrehte, sah ich in die vorwurfsvollen Augen dieser Hündin. Ich war ihr auf den Schwanz getreten. Und sie hat protestiert. Wuh! So machen die das anscheinend. Dann war ich sofort sehr schuldbewusst und bin rausgelaufen und habe ein Paket Biskuits gekauft und als kleine Entschuldigung der Hündin gegeben. Und die ist nicht darüber hergefallen, wie es ein normaler Hund macht, sondern hat, nachdem sie mich erstmal gemustert hat, ob sie denn diese Entschuldigung überhaupt annehmen kann, hat dann ganz behutsam wie eine feine Lady ein Biskuitkeks nach dem anderen gegessen. Und jetzt geht's erst los, sagte er. Dann kam die Aratik-Zeremonie und die Hündin kam herbei, setzte sich vor den setzte sich nieder und fing an, das Aratik-Lied zu heulen. Es war nicht genau singen, sondern eher ein Heulen. Ich bin ein paar Mal dahin gegangen, hat Mahanidhi Maharaj gesagt. Die ist immer, selbst einmal, als sie unpässlich war und krank war, aufgestanden und hat in respektvoller Entfernung das Artiglied gesungen. Und dann hat es mir gereicht, dann bin ich zum Priester gegangen und habe gefragt, wer ist diese Hündin? Der Priester sagte, oh Padma Bhakta, ein ganz großer Bhakta, eine ganz große Seele, die noch ein kleinen Fehler gemacht hat im letzten Leben und jetzt gerade nochmal so einen Umweg macht über den Hundekörper oder über das Hundeleben, wie man ja auch sagt. Und dann aber sicherlich ihre Reise in die spirituelle Welt antritt. Die spirituelle Welt ist eine Wirklichkeit und das spirituelle Leben ist eine Wirklichkeit und man spürt es ganz besonders an diesen heiligen Orten, wo man solche Sachen wie den Jungen und auch die Hündin erlebt. Aber das Beste kommt erst jetzt noch. Letztes Jahr ging ich am Radakund, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ging ich so um den Radakund herum, als plötzlich eine unglaubliche Aufregung war. Und da leben hauptsächlich Mönche oder Leute, die in Ashrams leben und ihr ein spirituelles Leben führen. Und alles lief also zu dem See hin. Der ist eingefasst in Granitsteine, also eine schöne Treppen, eine schöne indische, ein Heiligtum, muss man sagen. Ihr könnt euch das so vorstellen, so Treppen, Steintreppen führen runter in den Kund. Alle liefen dahin zu einem Winkel und da geschah es. Das Wasser färbte sich langsam milchig weiß und war dann so ein schönes Weiß, wie Keshavasdoti. Die Leute sagten, Dut, Dut, Dut ist Milch. Und wir alle gingen dann hin und tranken das Wasser, was jetzt nicht mehr Wasser war, also H2O, sondern Milch. Schöne Milch mit Fettgehalt. Was nicht... Und wir... natürlich hat mich das sofort als ein wurde in mir der kleine Mysterienforscher geweckt und ich fragte, was denn das zu bedeuten hatte und bekam folgende Antwort. Chirodakashyai Vishnu, der im Ozean Der Herr, der im Ozean der Milch ruht, will einmal im Jahr Srimati Radharani seine Ehrbietung darbringen, indem er sie mit Milch begießt, also eine Abhishek macht. Wer sehen möchte, wer Radharani ist, dort seht ihr diese zwei schönen Fotos von unserem Altar in Goloka Dham. Da seht ihr links Krishna. Gehoben sein. Also dieser Vishnu, der Herr, will einmal im Jahr eine Milch-Abhishek von Radharani machen und dann färbt sich eben der Radak oder dann wird der Radakund eben zur guter Milch. Also guter Milch. Wer das einmal so miterlebt hat, kann hier sehen, wie plötzlich, ich würde mal sagen, die spirituelle Ebene durchsickert oder durchscheint in die materielle Ebene. Es ist fast so, als würde ich hier eine Taschenlampe nehmen mit Licht und durch mein Tuch hindurch scheinen lassen. Wenn man so das Licht sieht, was hinter dem Tuch hervorstrahlt, weiß man, da ist Licht dahinter. So ist es auch, wenn wir diese spirituellen Erfahrungen machen können. Dann sehen wir, dass obwohl wir im materiellen Leben sind, obwohl wir materielle Wahrnehmung haben, in einem materiellen Körper stecken und durch materielle Augen, die vom Schnupfen gekennzeichnet, ein wenig trüber sehen im Winter schauen. Obwohl wir all das haben, ist hinter dem materiellen Erscheinungsbild die ewige spirituelle Wirklichkeit. Wir als Menschen haben die Möglichkeit, uns für diese spirituelle Energie zu entscheiden und mit ihr in Kontakt zu treten. Ich sagte vorhin so ein bisschen dichterisch, dass wir Menschen zwischen Schatten und Licht wandeln. O ihr Zuhörer im Hunsrück, die ihr zwischen Schatten und Licht wandelt. Damit meine ich nicht, dass jemand von euch eine kriminelle Vergangenheit hat oder kriminelle Aktivitäten tut. Ich weiß nicht, ob es auch solche Gäste diesem... Ich will mich mal ein bisschen höflich ausdrücken. Ich weiß, dass es keine solchen Gäste heute gibt. Aber wenn man so öffentliche Programme gibt, dann sieht man manchmal solche... Ich meine das nicht, wenn ich von Schatten und Licht spreche. Ich meine dieser ganz konkreten und manchmal total herausfordernden Alltagserfahrung, dass wir manchmal spüren, wie wir dem spirituellen Bereich nahe sind, vielleicht sogar manchmal wissen, wir sind mitten im spirituellen Bereich, ein anderes Mal jedoch uns so fühlen wie 2000 light years from home. 2000 Lichtjahre von der spirituellen Ebene entfernt. Wir merken, wie unser Bewusstsein trüber wird, wie Tamas und Rajas kommen, diese niederen Erscheinungsweisen und uns Gelüste in den Kopf setzen, Stolz in den Kopf setzen oder uns einfach nur so bedecken mit der feuchten Decke der Unwissenheit. Das spürt man. Das kennt jeder von euch auf seine Art und Weise. Die vedischen Schriften sagen, dass es drei Energien gibt. Einmal die Antaranga Shakti, das heißt die innere spirituelle Energie, das Freudenreich Gottes, in dem er mit seinen Devotis tanzt, wenn ihr so wollt. Dann die Bahiranga Shakti, die äußere materielle Energie, die dafür sorgt, dass Koti Koti Brahmandas viele, viele Universen erzeugt werden. Und dann gibt es uns als dritte Energie, die zwischen der spirituellen und der materiellen Energie ist und sich entscheiden kann, wohin sie geht. Ja. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einem kleinen Fisch im Hunsrück. Der Fisch schwimmt in seinem Gewässer auf und ab und wird von zwei Ufern eingegrenzt, einem linken und einem rechten Ufer. Und er kann sich entscheiden, an welches Ufer er geht. So ist es auch wichtig für uns als Menschen zu wissen, dass wir uns entscheiden können zwischen dem Schatten und dem Licht, zwischen der materiellen und der spirituellen Energie, der materiellen Wahrnehmung und der spirituellen Wahrnehmung. Der erste Schritt, den wir tun müssen auf diesem Weg, ist, dass wir versuchen, unsere Wahrnehmung ein bisschen zu erheben. Die meisten Menschen, auch die meisten Hare Krishnas, haben eine materielle Wahrnehmung der Dinge. Sie interpretieren, dass die Daten, die die Sinne aus dieser Welt herauslesen, auf materielle Art und Weise. Sie sehen nicht die Hand, die führende Hand Gottes dahinter. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mir mal, einen Menschen anschaue, das ist etwas, was mir immer sehr wichtig ist. Kann ich ihn sehen als ein Bündel aus Bezeichnungen? Student, Architekt der Architektur, meinetwegen, so und so, das ist sein Wohnort, die Geifussstraße 3 in Mörfelden, nicht? Und ich kann also verschiedene materielle Daten über diesen Menschen ansammeln und ihn so versuchen zu verstehen. Was arbeitest du? Mit wem bist du befreundet? Was ist dein Geschmack? Isst du lieber Kartoffeln oder lieber Spargel? Und so weiter. Ich kann versuchen, materielle Daten einzuholen. Aber wenn ich ihn richtig erkennen will, sollte ich ihn sehen als ewige spirituelle Seele. Das kann man richtig an sich antrainieren, wenn man einen Menschen sieht, dass man nicht fragt die materiellen Dinge, sondern versucht herauszufinden, wo stehst du in deiner spirituellen Entwicklung? Wenn man Kreisen von spirituellen Menschen, einen Menschen fragt, wie geht's, dann fragt man, wie geht es deinem Bhajan? Wie geht es deinen spirituellen Übungen? Das sagt sehr viel über einen Menschen aus. Wir hören, dass der heilige Vishwamitra Muni, als er bei Dasharat, Maharaj Dasharat ankam, von Dasharat gefragt wurde, sag einmal, hallo. Nee, hallo sagte er nicht. Er sagte statt hallo, sag einmal, bist du erfolgreich darin, Geburt und Tod zu überwinden? Ein schönes Grußwort. Ne? Sind Sie erfolgreich darin, Geburt und Tod zu überwinden? Die Mama auf alle Fälle.
Bei uns gibt es auch so, wie Sie sagen.
Ja, ja.
In Tamil Nadu, die fragen auch Walge, Walerge. Das bedeutet, wenn jemand sieht, das ist nicht guten Tag, das ist deine Sprache und musst weitergehen. Das ist die tamilische Sprache.
Ja.
Das sagt man auch.
Du musst weitergehen. Ja. Es geht weiter.
Genau. Ja. Und wir fragen auch immer, erst einmal guten Tag nicht. Wie geht es dir? Und hast du schon gegessen? Oder fühlst du wohl? Und so. Ja. Lieber positiv denken.
Ja.
Manchmal, das klingt, das ist komisch, manchmal in Deutschland, wenn man fragt, wie geht es dir? Ich bin nicht krank, warum fragst du nicht, gut geht oder was?
Ja, toll.
Manche Dichter und so, die reden auch wie.
Ja. Ja, man soll, danke. Ja, das ist ganz wichtig. Bist du erfolgreich darin, ja, Geburt und Tod zu überwinden? Ja. Tolles Motiv. Wie geht es deinen spirituellen Übungen?
Da kriegt man Energie.
Genau. Wie geht dein Bhajan, Yvonne? Das sind Hinweise darauf, die uns zeigen, wie wir in unserem Leben die spirituelle Dimension anschulen können. Wir müssen es lernen, spirituell wahrzunehmen. So fängt unser Leben an. Wir dürfen nicht in materiellen Wahrnehmungen oder materiellen Alltagsdimensionen bleiben. Wenn wir sehen, wie unser materieller Geist, der uns wie ein Affe auf der Schulter hockt und so viel Quatsch in den Kopf sagt, uns materiell verunsichert und uns materiell verdunkelt im Geist, sollten wir sofort die spirituelle Ebene aufsuchen. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Wie ein Fisch, der vom linken Ufer auf das rechte Ufer geht. So haben wir jederzeit diese Möglichkeit. Ich möchte euch ein kleines Beispiel aus dem Ramayana geben und dann ein paar konkrete Übungen. Ihr wisst, also manche kennen das Ramayana, ich kann es jetzt, ich will nur eine Episode daraus vortragen. Ich kann jetzt nicht den ganzen, das ganze Epos erklären. Also diejenigen, die nicht gleich verstehen, hört einfach weiter, ihr kriegt es dann mit hin. Im Ramayana geht es unter anderem darum, dass Lord Rama, der eine Inkarnation Gottes ist, im Wald lebt und dort kommt dann Ravana, der also das Böse verkörpert, man könnte sagen der Erzdämon. Der kommt, hat gehört von Ramas wunderschönen Gefährten Mutter Sita, Ramas wunderschönen Frau Mutter Sita, und ist von ihrer Schönheit schon so beeindruckt, einfach nur dadurch, dass er von ihr hört. Das Hören reicht schon aus. Der Name Sita hat ihn schon ganz verrückt gemacht in Lanka. Und er kommt dann, und als er Mutter Sita sieht, will er sie entführen, was ihm auch schließlich gelingt. Ram erfährt von dem Kidnapping seiner Frau und beschließt, den Indischen Ozean zu überqueren, um Ravana zu stellen. Sucht die Hilfe von Hanuman und den anderen Vanaras und baut eine Brücke mit von Indien nach Lanka. Eine Brücke, die man übrigens Überbleibsel, habe ich jetzt gehört, hat die NASA gefunden. So, die haben so eine Computeraufnahme von oben gemacht und da sieht es tatsächlich eine Brücke da. Aber diese Brücke, die Rama baute, ist eigentlich eine Brücke, von der ich glaube, dass die NASA sie nie finden wird, ist eine Brücke aus schwebenden Steinen, die dadurch schweben, dass der Name Rama in sie eingraviert ist. Es gibt in Indien in manchen Tempeln noch immer die Rama-Steine. Das sind große Steine, die schwimmen schwerelos im Wasser, weil eben der Name Rama, der göttliche Name, sie trägt. Anyways, es folgt eine lange kriegerische Auseinandersetzung. Schließlich kommt Ravana, der gewaltige Kriegsherr, aus Lanka, um sich mit Rama zu messen. Und Rama kämpft einen ganzen Tag gegen Ravana. Aber er kann nicht den tödlichen Schuss ansetzen, um den Dämon zu töten. Am Abend sagt Rama, du hast gut gekämpft, jetzt ruh dich aus, komm morgen wieder, es geht weiter. Und am nächsten Morgen folgt wieder ein Schlag. Erstmal ist die große Schlacht da und dann dieser Einzelkampf zwischen Rama und Ravan. Rama versucht den Pfeil zu setzen, aber kann nicht schießen. Denn Ravan trägt in seinem Herzen das Bild Sitas. Wie kann Lord Rama auf das Herz von Ravan schießen, wenn Sita drin ist? Ravan denkt ja von morgens bis abends, Sita, 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 ich muss Sita dazu bewegen, meinen Wünschen willfähig zu sein, zu werden. Denkt den ganzen Tag an Sita. Und das, woran du denkst, das ist in deinem Herzen. So, Ram hat schließlich eine Idee. Er schießt mit seinen Pfeilen die Köpfe Ravans ab. Das ist kein gesundheitliches Problem für Ravana. Denn so wie ein Kopf abgeschossen ist, wächst ein neuer. Ravan hat 10 Köpfe, um alle Himmelsrichtungen zu sehen, einschließlich oben und unten. Und wenn immer ein Pfeil einen Kopf wegträgt, wächst einer und sagt, haha. Aber Ravan wird schließlich durch diesen ständigen Kopfverlust agitiert. Er denkt, es ist nicht höflich von Raman, ihm den Kopf, die Köpfe wegzuschießen. Und wird von solchem Zorn überwältigt, dass für einen Augenblick das göttliche Bild Sitas aus seinem Herzen verschwindet. Und in dem Augenblick, wo Mutter Sita nicht mehr in der Meditation, das heißt nicht mehr im Herzen Ravans ist, schießt Lord Rama den Pfeil und befreit so den Dämon von seinem dämonischen Dasein. Was das zeigen soll, die Geschichte, ist, dass selbst ein Materialist wie Ravan, der also alles tat, er hatte eine Stadt aus Gold, er hatte ein Harem mit mehreren tausend Schönheiten, die er abendlich besuchte. Ravan war also der Inbegriff des materiellen Daseins, aber solange er über Sita, über etwas Spirituelles meditierte, war er in Sicherheit und geschützt und konnte nicht getötet werden. Ich möchte euch auch heute inspirieren, etwas zu tun, sodass in eurem Herzen Sita ist oder Krishna ist und nicht Maya, nicht materielle Illusion. Wenn wir auf der spirituellen Ebene sein wollen, von der ich ein bisschen erzählt habe, der Ewigkeit, der Seele, dem Wunder Gottes in dieser Welt wirksam zu werden, dann ist es wichtig, dass wir in unserem Herzen anfangen. Unsere Reise muss im Herzen anfangen und täglich im Herzen sein. Wir Westler sind so verzogen, dass wir sehr oft denken, alles kann durch äußere Dinge geschehen in unserem Leben. Dass wir äußerlich unsere Übungen machen, pflichtgemäß und rituell unsere Handlungen abmachen, unsere spirituellen Handlungen. Nein, das Herz muss verwandelt werden. Im Herz muss die Reise anfangen. Im Herz muss die Reise weitergehen und im Herzen wird die Reise enden. Nicht? Das ist Bhava. Bhava ist das Gemüt, was im, oder die Gemütsstimmung, die im Herzen gegenwärtig ist. Unser Herz wird in der indischen Philosophie als eine Art Kristallschüssel, mit einer Kristallschüssel verglichen. Ja. Entsprechend von dem, was ihr in die Kristallschüssel hereintut, wird es zu einer Reflexion im Glase kommen. Man kennt diese schönen Kristallschüssel und wir in meiner Familie hatten sehr schöne Kristallschüssel von der Firma Rosenstern. Hieß sie, glaube ich. Ne? Rosenthal sogar. Danke. Das wissen also alle, die aus Norddeutschland kommen. Rosenthal. Es ist keine Schleichwerbung dafür. Wenn man da blaue Zwetschgen reintat, dann hat die Kristallschüssel blau geleuchtet, wenn man rote Kirschen hineintat, rot, bei grünen Feigen war es grün und so. Genauso ist unser Geist. Was immer wir in den Geist hereintun, das wird zu einer Reflexion in unserem Herzen führen, sodass eine bestimmte Gemütsstimmung hineinkommt. Das erklärt die Wirkung, die vielleicht manche von euch gespürt haben, als unsere Tänzerin heute so schön und devotional getanzt haben. Wir haben ihn zugeschaut und haben gedacht, na, das ist jetzt mehr als nur das wunderschöne Tänzerin tanzen. Wir haben gespürt in unserem Herzen, durch das Zuschauen, hier wird eine bestimmte Gemütsstimmung vermittelt und dann auch vom Herzen wahrgenommen und erscheint. Denn unser Herz verändert sich. Man wird froh und glücklich und beschwingt und denkt, vielleicht soll ich auch ein kleines Tänzchen wagen. Also so geht es mir jedenfalls immer. Vielleicht kann ich auch, ich kann auch das Tanzbein schwingen, nicht so schön. Aber ja, das ist, worum es im spirituellen Leben geht, dass wir die richtigen Dinge in unser Herz hineintun, sodass es zu einem Aufleuchten einer Bhava dort kommt, eine Gemütsstimmung. Dazu ist es gut, und jetzt komme ich zum Abschluss, zu den meinen drei Tipps. Ich sage sie sehr oft, aber ich denke, man wird es nie müde. Dazu ist es sehr gut, wenn wir in den Heiligen Schriften täglich lesen. Wenn man diese Heiligen Schriften werden, im Bhagavatam heißt es, dass man die Heiligen Schriften trinkt. Pibatam Bhagavatam Rasa Malayam. Wie eine Schrift, da trinkt man doch nicht. Das ist eine Tätigkeit der Augen, sagen wir. Aber hört euch bitte den Vergleich an. Das Bhagavatam wird mit einer Mango verglichen, die von einem grünen Papagei angepickt wird. Pick! Und wenn so ein Papagei eine Mango anpickt, dann wird ein bestimmter Reifeprozess beschleunigt, sodass die also wirklich süß und saftig ist. Und wie man dann diese Mango nehmen kann, man knetet die so ein bisschen, dann tut man kultiviert mit einem Messer einen kleinen Schnitt machen und trinkt die Mango aus, wenn sie richtig schön ist. Nicht so ein richtiger Mango-Juice ist da. Die Schriften, so heißt es, wie eine reife Mango, die Mangosaft enthält, enthalten die Rasa-Schriften, wie das Bhagavatam, einen Wohlgeschmack, einen bestimmten Rasa, den man aufnehmen sollte in seinem Herzen. Wenn wir diese Schriften richtig lesen, kommt es zu einer Art, ich will es jetzt mal mit einem psychologischen Begriff aus der indischen Psychologie sagen, Equalization. Der Geist stellt sich darauf ein und wird plötzlich gefärbt von dieser Thematik. Nicht? So wird empfohlen, dass man in den Heiligen Schriften liest. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Tagen Gita Jayanti gefeiert. Es war ein Donnerstag dieses Mal. Wir haben ein kleines Yagya gemacht im Tempel und haben dann alle zusammen das 12. Kapitel der Bhagavad Gita rezitiert in Sanskrit und dann in der deutschen Sprache. Und wir haben nach jedem Shloka, nach jedem Vers ein Reis und Ghee in das Yagya Feuer geworfen und haben dann vom Gita Mahatmyam gelesen und verschiedenen Dingen und haben dann auch gemerkt, wie sich das veränderte. Die Atmosphäre war am Anfang ein bisschen steif, wie es in Goloka Dham vorkommt, manchmal, wenn der Alltag da ist. Und nach einer gewissen Zeit hat man richtig gespürt, wie ein Rasa, ein spiritueller Wohlgeschmack im Herzen auftritt. Da fand ein Trinken vom Mangosaft des transzendentalen Themas statt. Eine andere Sache, die ich gerne empfehlen möchte, ist Sangha zu pflegen, spirituelle Gemeinschaft. In der spirituellen Gemeinschaft sollten wir uns begegnen als ewige spirituelle Seelen. Wenn wir zum Beispiel in ein Programm wie dieses hineingehen, sollten wir nicht mit trüben, abgestellten Geist kommen, sondern sollten versuchen, unser Bestes zu geben, um entweder beizutragen, dass das spirituelle Programm, dass eine spirituelle Atmosphäre entsteht. Oder wir sollten sehen, wo und an welcher Stelle kann ich Inspiration für mein spirituelles Leben aufnehmen und dann dieser Inspiration folgen. Sangha, so wichtig. Ich habe immer wieder in meinem eigenen spirituellen Leben die Erfahrung gemacht, wenn immer ich denke, jetzt geht es überhaupt nicht weiter, oder ich sehe, in meinen Entwicklungsschritten scheine ich blockiert zu sein, dann soll man Sangha, gute Gemeinschaft, pflegen. Durch gute Sangha wird das Wasser der Weltlichkeit zum Verdunsten gebracht, welches in unserem Herzen ist. Und dann zum guten Schluss sollten wir sehen, wie wir für unser Leben den heiligen Namen Gottes in unser Leben integrieren können. Dass wir versuchen, dazu zu kommen, immer zu chanten. Dass es in uns chantet. Am Radhakund gibt es eine kleine Begebenheit, Und zwar hat Rupa Kaviraj eine Vorlesung gegeben. Und als er die Vorlesung gab, kam eine Heilige, die Hemlata Thakurani, hin und setzte sich hinten hin und chantete ganz leise. Man konnte es nicht hören. Es war ein Upamang zu chanten. Hare Krishna. Rupa Kaviraj sah sie und betrachtete ihr Auftreten als eine Art von Unhöflichkeit. Was sagte sie? Kannst du nicht mit deinem lautlosen Gebrappel einmal aufhören, während ich meine hoch zu schätzende Vorlesung gebe? Meine bedeutende Vorlesung gebe. Hemalata sagte, es geht nicht, mein Song, es chantet immer in mir. Die Schwingung ist immer da, der Name Gottes ist immer da. Rupa Kaviraj wurde dann ausfällig gegen ihr gegenüber und später, weil er ein großes Vaishnava-Apparat gemacht hat, ein großes Vergehen, wurde er dann leider von Lepra gezeichnet als Reaktion. In den Heiligen Schriften heißt es: Oh, wann werde ich deinen Namen immer wieder singen, genauso wie ein Liebhaber den Liebesbrief seiner Geliebten immer wieder aufs Neue durchliest. Govinda Rama, Govinda Rama, Gopala. Wann wird dein heiliger Name so anziehend für mich sein, wie die Lippen einer wunderschönen Frau anziehend auf einen Materialisten wirken? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. So betet der Devotee darum, dass der heilige Name nicht einfach eine mühevolle auf 2 Stunden oder 1,5 Stunden oder 1 Stunde oder 1/2 Stunde begrenzte Pflichtübung ist. Nein, das Chanten der heiligen Namen, so will der Devotee, soll immer in ihn chanten, Tag und Nacht. Dann sind wir auf der spirituellen Ebene. So, jetzt möchte ich hier zum Ende kommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unserem Johann, der immer so enthusiastisch ist, solche kleinen und auch sehr intimen Zusammenkünfte zu organisieren. Ist ja so eine sehr schöne Ambiente. Wir sitzen mitten unter Blüten. Hier ist ja auch ein Blütenzentrum. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erfahren habt. Könnt vielleicht unsere Gastgeberin fragen, was da geblütet wird. Die hatte richtig so ein Blütenzentrumraum, wo man so heilt anscheinend mit den Blüten, die hier in der Nähe wohnen. Das ist noch ein natürliches Biotop hier anscheinend, also soweit das in Deutschland gibt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei auch unserer Gastgeberin, ich weiß jetzt nicht gerade, wo sie ist, und natürlich bei euch allen und bei diesen wunderbaren Girlanden. Ihr könntet einen Girlanden-Shop eröffnen. Es ist so gut, die Girlanden. Ich verdiene das zwar nicht, aber trotzdem duftet das sehr schön. Ja, ich wünsche euch alles Gute für eure spirituelle Entwicklung und möchte euch den Schwung noch mitgeben, den man so mitnimmt, wenn man gerade aus einem heiligen Ort in Indien kommt. Ich bin hier gerade ein zurückkehrender Pilger, sozusagen, mit Gaurahari. Die spirituelle Wirklichkeit ist da, die spirituelle Ebene ist da und wir müssen es einfach nur lernen, den Drall, den wir zur Materie haben, nicht diesen gewohnheitsmäßige Anhaftung an die materielle Energie und das materielle Denken zu ersetzen mit einer tiefen Anziehung für das spirituelle Thema. Es heißt, gibt einen schönen Text, den ich Keshava widmen möchte. Es gibt ein Punkt im Leben, wo man alles andere müde wird, außer die Sehnsucht des Herzens und die eigene Reise zum Geliebten. Alles Gute und viel spirituelle Kraft. Und jetzt sind der Wort genug geschehen. Nun wollen wir endlich Prasadam sehen. Kann man das so sagen? Ihr seid schon angerichtet und so?
Das hat uns gerade angekommen. Und wenn jetzt ganz wichtige Fragezeichen sind,
Ich denke, wir sind alle hungrig. Ja, ich würde sagen, surf das. Ich bin ja noch hier und man kann mich dann persönlich fragen. Wir sehen mal, wie wir hinkommen. Was ist jetzt die Uhrzeit? Ach, das geht ja noch. Wollen wir mal sehen, wenn wir so mittendrin in der Mahlzeit sind, oder können wir vielleicht jetzt, ist für mich die Frage, ob ich noch ein paar Vrindavan-Dias zeigen sollte. Wollen wir vielleicht, ist das eine gute Idee, dass wir abschließen mit einem Dias? Mhm. Ja? Gut, dann machen wir jetzt eine schöne Prasadam-Pause. Prasadam heißt Barmherzigkeit. Wir sagen nicht so Essen, sondern Barmherzigkeit ist irgendwie richtiger. Ne? Das ist ja Gottes Barmherzigkeit. Ja. Gut, dann alles Liebe und Gute und einen guten Appetit und Hare Krishna!